Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, auch ich möchte euch ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, in der Tat, wie schon angekündigt, wir stehen heute wirklich unter einem besonderen Wort Gottes. Und umso mehr wollen wir ihn darum bitten, dass er uns auch die nötige Wachsamkeit und Konzentration gibt, damit wir auch wirklich das verstehen, was er uns heute durch dieses uns allen bekannte hohe priesterliche Gebet sagen möchte. Ja, es geht heute um einen ersten Teil, um die ersten 5 Verse, und ich möchte die zunächst mal vorlesen, also aus Johannes 17, die ersten 5 Verse. Da hören wir von dem Evangelisten Folgendes. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist jetzt gekommen, verherrliche dein Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Du hast ihm Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben schenkt. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich auf Erden verherrlicht und das Werk vollendet, dass du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir wollen noch einmal stille werden. Ja, Herr, nun zeige du dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, es war also kurz vor der Kreuzigung und Jesus Christus war ja immer noch dabei, nicht den Jüngern seinen bevorstehenden Leidensweg zu erklären. Das können wir also in den Kapiteln davor, in den Kapiteln 13 bis 16, können wir das alles nachlesen. Und in wenigen Augenblicken würde er jetzt mit seinen 11 verbliebenen Jüngern, würde er nach dem Passamahl aufbrechen, um in den Garten Gethsemane zu gehen, wo er eben jene Zeit im Gebet mit seinem Vater verbringen wird, nicht das in allen synoptischen Evangelien aufgezeichnet ist, also in Matthäus, in Markus und in Lukas. Johannes erwähnt dieses Geschehen im Garten Gethsemane nur mit einem einzigen Vers, und zwar in dem Vers 1 aus dem 18. Kapitel. Aber er ist derjenige, der als einziger dieses Gebet, dieses hohe priesterliche Gebet bringt, nicht das dem ganzen Geschehen im Garten Gethsemane jetzt vorausging. Und heute, wie gesagt, wie bereits angekündigt, heute geht es um einen ersten Teil. Man kann ja dieses hohe priesterliche Gebet gut in 3 Teile eingeteilen, so haben wir es auch hier gemacht. Heute geht es um die ersten 5 Verse, da geht es ja ganz besonders um diese intensive Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Das sind also die ersten 5 Verse und daran schließt sich die Fürbitte Jesu für seine Jünger an. Das sind dann die Verse 6 bis 19. Und der letzte und der dritte Teil, das ist sozusagen, ja, schließt ab mit der Fürbitte für diejenigen, die eines Tages zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Also auch für uns heute, und das sind die restlichen Verse 20 bis 26. Nun ist dieses hohe priesterliche Gebet, so empfinde ich es jedenfalls, ist nicht so einfach zu kommentieren, nicht so einfach auszulegen, liebe Geschwister. Denn ich möchte mal sagen, dieses Gebet ist eigentlich etwas, ja, was dieser Welt ja eigentlich vollständig enthoben ist. Obwohl es darin ja auch um Menschen geht, um diese Jünger, die ja letztendlich noch zurückbleiben müssen, liebe Geschwister. Und dieses Kapitel 17 aus dem Johannesevangelium wird ja von vielen als eines der größten und wertvollsten Kapitel der Bibel bezeichnet. Manche bezeichnen es sogar als das Allerheiligste der Heiligen Schrift, weil sich hier wirklich das Herz Jesu Christi seinem Vater gegenüber offenbart, er da wirklich sein Innerstes dem Vater gegenüber offenbart, bevor er diesen schweren Weg zum Kreuz geht. Von dem großen schottischen Reformator John Knox sagt man, dass Gott ihn, als er auf dem Sterbebett lag, dadurch gestärkt, getröstet hat, dass er, also dieser Jim Knox, jeden Tag dieses Kapitel 17 gelesen hat. Martin Luther hat dazu Folgendes gesagt, Zitat, dies ist wirklich ein über alle Maßen warmes und herzliches Gebet. Es öffnet die Tiefen seines Herzens, sowohl in Bezug auf uns als auch auf seinen Vater. Und er schüttet sie alle vor Gott aus. Es klingt so ehrlich, so einfach. Es ist so tief, so reich, so weit, niemand kann es ergründen. Und sein Freund Melanchthon sagte dazu, es gibt keine Stimme, die jemals gehört wurde, weder im Himmel noch auf Erden, heiliger, fruchtbarer, erhabener als dieses Gebet des Sohnes Gottes. Und ein namentlicher Unbekannter aus dieser Zeit sagte, dieses Gebet liegt auf einer Ebene, ja, die so erhaben ist, dass kein Jünger mitsprechen kann. All unsere Gebete verblassen wie Kerzen im Vergleich zur Sonne. Aber lasst uns jetzt mal in dieses Gebet einsteigen. Und wenn wir das irdische Leben Jesu Christi betrachten, dann fällt ja eines ganz besonders auf, dass er nie ohne Gebet gehandelt hat. Und deswegen ist wichtig, dass wir gleich hier auf den ersten Vers achten, wo es dann heißt, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Und wir wissen ja, der Apostel Johannes ist ja dafür bekannt, ja, dass er Besonderheiten bringt, dass er Einzelheiten bringt, ja, wo wir vielleicht meinen, dass sie nebensächlich sind, die aber eben doch bedeutsam sind. Und so ist es ja interessant, dass wir hier also in keiner Weise erfahren, ob jetzt Jesus Christus kniete oder ob er stand oder ob er seine Hände zum Himmel emporhob oder ob er sie faltete. Aber wir erfahren hier, dass er zum Himmel hinaufblickte, um jetzt in dieser besonderen Verbindung zu seinem Vater zu stehen. Denn er wusste ja, was ihm bevorstand. Und dieses zum Himmel hinaufblicken ist genau das, was der Beter im Psalm 123 da in den ersten Versen sagt. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel wohnst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, so sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde, liebe Geschwister. Es wäre auch mal interessant gewesen, ein interessantes Predigtthema gewesen, mal diese beiden Gebete zu vergleichen, dieses hohe priesterliche Gebet und das Gebet im Garten Gethsemane. Wo liegen da die Unterschiede? Was steht in welchem Gebet in dem Vordergrund? Ich will nur mal einen Punkt so nennen, ja. Jesus blickte hinauf zum Himmel, das kann man so assoziieren mit der Herrlichkeit, die er da hatte. Im Garten Gethsemane war es ja genau anders. Nicht er fiel auf sein Angesicht, blickte also zur Erde, was mehr oder weniger so die Leiden des Christus also entsprach. Und der Apostel Petrus hat das ja auch so irgendwie ausgedrückt im ersten Petrusbrief. Im Kapitel 1, in dem Vers 11, da sagt er, und haben geforscht, also die Propheten, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und danach die Herrlichkeit. Ja, dieses Beten, liebe Geschwister, wie sieht das manchmal unter uns betenden Menschen aus? Ich meine, wir haben ja ein krasses Beispiel in der Bibel. Nicht, da ist auf der einen Seite diese selbstgerechte Person, nicht, die also ihre Augen zum Himmel emporheben, vor aller Augen dastehen und sagen konnte, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese und ich tue jede Woche das und das und das und das. Und auf der anderen Seite steht diese bußfertige Person, die es noch nicht einmal wagt, ihre Augen zum Himmel emporzuheben. Und wir kennen ja alles dieses Gleichnis, nicht, von dem selbstgerechten Pharisäer und dem bußfertigen Zöllner, liebe Geschwister. Aber jetzt dieses Reden mit seinem Vater, liebe Geschwister, das zeigt uns auch, dass es Jesus eben also nicht ausreichte, nicht seine ganze Sache, den ganzen Leidensweg ausschließlich mit seinen Jüngern zu bereden, sondern er wollte das alles vorrangig mit seinem Vater ja besprechen. Natürlich, das ist gut, das ist hilfreich, das ist nicht schlecht und das ist ermutigend und das ist tröstend, wenn wir natürlich einer vertrauenswürdigen Person unser Herz ausschütten. Ganz klar. Nicht? Und das praktizieren wir ja hier in dieser Gemeinde auch. Aber es liegt nochmal auf einer ganz anderen geistigen Ebene, liebe Geschwister, wenn ich zuerst einmal die Nähe des lebendigen Gottes im Gebet suche. Und das sehen wir ja am Leben von Jesus Christus, dass er in ununterbrochener Gemeinschaft mit seinem Vater war. Nicht, ich will ja nur mal den ein oder anderen Bibelvers da aufzählen, Lukas 3, Vers 21. Und es begab sich, als sich alles Volk taufen ließ und Jesus auch getauft war und betete, dass sich der Himmel auftat. Oder Lukas 6, Vers 12 folgende zeigt uns, dass Jesus Christus, bevor er seine Jünger rief, intensiv betete, eine ganze Nacht lang. Nicht Markus 1, Vers 35 macht da deutlich, dass Jesus, bevor er seinen Dienst antrat, betete. Lukas 9, Vers 29 berichtet davon, dass Jesus Christus vor der Verklärung da mit Petrus und Johannes und Jakobus auf einem Berg stieg und betete. Und natürlich betete Jesus Christus auch, bevor er diesen schweren Gang zum Kreuz ging. Das sehen wir einmal hier im hohenpriesterlichen Gebet und natürlich dann im Garten Gethsemane. Und wie sollte es anders sein? Auch seine letzten Worte am Kreuz, ja, sie waren Gebete, liebe Geschwister. Also wir sehen, Jesus Christus tat wirklich nichts ohne in inniger Gemeinschaft mit seinem Vater da wirklich zu sein. Und da darf uns der Herr Jesus Christus wirklich, wirklich ein Vorbild sein oder wirklich wieder zum Vorbild werden, dass wir eben nichts ohne Gebet anfangen. Egal wie die Dinge momentan aussehen, eben nicht nur in notvollen Situationen, sondern auch in ganz einfachen, banalen, profanen Dingen. Nicht die wir täglich tun, wo nicht unbedingt Menschen zum Glauben kommen, aber dass wir es tun in dieser innigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir werden es ja später noch hören, das soll ja alles zu seiner Ehre dienen. Und es ist wichtig, dass wir das uns immer wieder vor Augen halten, denn wir stehen ja immer wieder in der Gefahr, dass wir eventuell unsere Prioritäten falsch setzen, wie auch immer wir das begründen, dass wir zum Beispiel die Zeit als Entschuldigung anführen. Nicht, aber da dürfen wir auch wiederum von Martin Luther lernen, der ja mal gesagt haben soll, heute muss ich viel arbeiten, also muss ich viel beten. Und wenn der Reformator das schon nötig hatte und erst recht unser Herr Jesus Christus nie es für nötig hält, nichts ohne den Vater zu tun, ja, wie viel mehr dann wir, liebe Geschwister. Und wenn man jetzt intensiv in dieses, das ist das Erste, was wir also mitnehmen wollen, dass wir wirklich nichts ohne Gebet tun. Selbst wenn wir aus dem Hause gehen, liebe Geschwister, können wir ein kurzes Gebet sprechen. Selbst wenn wir einen Spaziergang durch den Wald machen, haben wir die Möglichkeit, im Gespräch mit unserem Herrn zu bleiben. Das ist diese tägliche innige Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, liebe Geschwister. Wenn wir jetzt diesen Text so durchgehen, dann fallen ja gewisse Stichworte, die liest man ja sofort. Hier ist ja die Rede von Herrlichkeit, von Verherrlichung. Hier ist die Rede vom ewigen Leben, von der Ewigkeit, was sich irgendwann im Himmel also abspielen wird. Hier ist die Rede von dem Werk, das Jesus Christus vollendet hat. Und wir wollen zunächst mal auf den ersten Punkt eingehen, und zwar was die Herrlichkeit, was die Verherrlichung anbetrifft. Und Jesus Christus beginnt ja sein Gebet mit den Worten, Vater, die Stunde ist jetzt gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Und das lesen wir dann später nochmal in den Versen 4 und 5. Aber das ist hier die einzige persönliche Bitte von Jesus Christus hier in dem Kapitel 17. Also ein erstes wichtiges Thema, nicht des hohen priesterlichen Gebetes, nicht die Herrlichkeit oder die Verherrlichung Jesu beziehungsweise seines Vaters. Nun ist ja das Wort verherrlichen, liebe Geschwister, ist ja ein Wort, ja, das in unserem täglichen, ja, unserem täglichen sprachlichen Umgang miteinander kaum oder gar nicht mehr verwendet wird. Ist dir schon mal die Frage gestellt worden, hast du schon mal jemanden verherrlicht? Oder bist du schon mal verherrlicht worden? Also ich gehe mal davon aus, dass bisher keinem diese Fragen gestellt worden sind. Und verherrlichen ist ja eigentlich etwas, ja, was nicht zwischen normalen Menschen stattfindet. Verherrlichen kann man letztendlich eigentlich nur den lebendigen Gott. Alles andere zu verherrlichen, was weiß ich, Reichtum, Wohlstand, Gewalt, Krieg, ist total falsch, ist total fehlgeleitet. Aber was bedeutet nun aus biblischer Sicht gesehen eigentlich verherrlichen? Wir wollen ja einen Zugang zu diesem Wort bekommen. Nun kann man sich natürlich die Mühe machen, kann da in den Duden aufschlagen und dann liest man da Folgendes. Nicht, es wird also so definiert, überschwängliches Lobpreisen, kritikloses Gutheißen und ein übertriebenes Emporheben einer Person. Vom hebräischen Urtext, so habe ich mir sagen lassen, bedeutet verherrlichen nicht die Pracht, die Schönheit, die Ehre, die Würdigung, die Größe, die Macht, Vollkommenheit Gottes wirklich herauszustellen und formuliert dann so, dass man sagt, Gott verherrlichen heißt, ihn in seiner Herrlichkeit anzuerkennen und diesem Anerkennen Raum zu geben, ja, durch Loben, durch Anrufen, durch Anbetung, liebe Geschwister. Aber sich jetzt in Bezug auf die Bedeutung dieses Begriffes nur auf Eigenschaften zu beschränken, das greift zu kurz. Gottes Herrlichkeit können, wenn überhaupt, wir nur verstehen oder erst dann verstehen, wenn wir sie wirklich in den Beziehungen der Personen der Dreieinigkeit sehen. Und da ganz besonders in der Beziehung zwischen Vater und dem Sohn. Und dann werden wir entdecken, dass eben Herrlichkeit, dass eben Verherrlichung sich nicht nur auf Eigenschaften bezieht, sondern vor allen Dingen auf eine Sache, die damit begann, dass Gottes Sohn Mensch wurde oder dass Gott in Jesus Christus also Mensch wurde. Johannes 1, Vers 14. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, liebe Geschwister. Und dieses Ereignis zeigt sich eben darin, dass Jesus mit seinem ganzen irdischen Leben den Vater wirklich verherrlicht hat. Er hat vollkommen zu seiner Ehre gelebt, er hat vollkommen das Gesetz erfüllt, er hat in keiner Weise Ruhm, Anerkennung, Lob bei den Menschen gesucht. Nicht als er eines Tages mal die 5000 satt gemacht hatte und später da in Jerusalem einzog, nicht, da hat die Menge ihm zugejubelt, die Massen waren begeistert, nicht in einem Fall wollten sie ihn sogar zum König machen. Und Jesus Christus hat einmal gesagt in Johannes 5, Vers 41, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Tja, und in unserer Welt, da sieht das natürlich vollkommen anders aus, damals wie heute. Nicht, da suchen die führenden Persönlichkeiten, wie auch immer sie suchen, sich irgendwie die Gunst des Volkes zu erkaufen. Und wir erleben, das haben das ja immer wieder erlebt, nicht, man macht dann Wahlversprechen, die sie später dann gar nicht einhalten können oder auch nicht einhalten wollten, von vornherein nicht. Aber wie sieht das bei uns Jesusleuten aus, liebe Geschwister? Wie sieht das da aus? Inwieweit suchst du Anerkennung bei Menschen? Inwieweit suchst du Anerkennung bei Menschen? Oder mal anders gefragt, ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was andere Menschen über dich denken oder was sie von dir sagen? Ich meine, du kannst diese Frage ja nicht einfach so vom Tisch fegen. Denn du sollst ja geistlich gesehen, sollst du ja einen angenehmen Duft, einen Wohlgeruch unter deinen Mitmenschen verbreiten. Ja, also die Frage kannst du nicht einfach so beiseite schieben und sagen, das ist mir vollkommen egal. Aber entscheidend ist natürlich letztlich, und da sind wir uns natürlich alle im Klaren, was der Herr über dich denkt und sagt. Und er bewahre uns wirklich davor, dass wir vor Menschenfurcht vergehen und uns von Menschen abhängig machen, liebe Geschwister. Nicht, was nützt es dir, wenn dir Menschen zujubeln, wenn sie dich feiern, was weiß ich, wie ein Superstar, aber du hast keine Ehre, du hast kein Ansehen beim lebendigen Gott. Nicht, was nützt dir das? Und ich denke, da sind gerade die Verantwortlichen in einer Gemeinde angesprochen, dass sie nicht der Versuchung unterliegen, sich so zu präsentieren, sich so zu outen, um wirklich Lob, Anerkennung, Ruhm, Ehre von der Gemeinde zu erhalten. Also da sind wirklich besonders die Ältesten angesprochen. Halten wir also fest, unser größtes Anliegen sollte wirklich sein, bei unserem Herrn Jesus, dass uns allein der Vater ehrt und uns Lob wirklich zuspricht. Aber kommen wir zurück zu unserem Herrn Jesus Christus. Jetzt kam ja der Tag vor seinem Tod. Jetzt kam ja die Stunde heran, wo Jesu jetzt in seiner ganzen menschlichen Natur, würden wir vielleicht sagen, jetzt nichts mehr aktiv zur Verherrlichung seines Vaters beitragen, sondern er nur noch stillhalten und aushalten konnte in Bezug auf das, was ihm der Vater als Leiden auferlegte. Aber indem der Vater das geschehen ließ, hatte er ihn wirklich in ganz besonderer Weise verherrlicht. Nämlich er nahm ihn, Jesus Christus, seinen Sohn, als Sühnopfer für die Sünden der Menschen an. Und dann hat er ihn verherrlicht am dritten Tage in der Auferstehung. Und dann hat er ihn im Grunde genommen weiter verherrlicht, dass er ihm danach alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben hat. Wir sehen also, dass Gottes Herrlichkeit eben von der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn lebt. Ja, es ist so ein gegenseitiges Verherrlichen, das uns hier also aufgezeigt wird, liebe Geschwister. Nun könnte man ja sagen, beziehungsweise fragen, ist es nicht ein wenig selbstzentriert oder klingt es nicht ein wenig selbstzentriert, wenn Jesus Christus seinen Vater zunächst einmal um Herrlichkeit beziehungsweise Herrlichkeit von sich selbst bittet? Klingt das nicht ein bisschen egoistisch, nicht ein bisschen selbstzentriert? Dabei dürfen wir aber jetzt nicht übersehen, wie Jesus Christus betet. Er sagt ja, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Also wir sehen, es ging Jesus Christus letztlich wirklich darum, dass sein Vater alle Herrlichkeit erfährt. In dem bekannten großen Westminster-Katechismus, da lautet gleich die erste Frage, was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Kurze und knappe Antwort, die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Und das ist genau das, was Jesus wirklich hier als erste Bitte seines Gebetes formuliert. Du lebst eben nicht für deine eigenen Ziele. Du lebst eben nicht für deine eigenen Wünsche, wie auch immer du das dann anstellst. Wir haben die Reformatoren früher gesagt, soli deo gloria, allein zur Ehre Gottes. Und das soll der Maßstab. Und das ist wirklich die Erfüllung deines und meines Lebens. Und wir wissen, wenn wir in die Welt hineinschauen, nicht der Mensch will ein erfülltes, er will ein glückliches Leben, auf welche Art und Weise er immer versucht, das zu erreichen, was weiß ich, durch Erfolg im Beruf, durch Anerkennung, durch Hobby, durch Reisen, was weiß ich, durch Wohlstand, Reichtum, wie auch immer. Und die Bibel macht uns klipp und klar, dass das alles nur eine vorübergehende Befriedigung bringt. Das macht sie uns wirklich an allen Ecken und Kanten klar. Und der Mensch, das sehen wir, er ist immer wieder auf der Suche nach dem nächsten Kick. Und viele geraten bei dieser Suche nicht in Depression, in Verzweiflung oder schlimmstenfalls sogar in gefährliche Abhängigkeiten, in gefährliche Süchte. Nein, nein, liebe Geschwister, nicht Selbstverwirklichung, nicht Selbstverliebtheit, was heute ja so unheimlich groß geschrieben und groß gesprochen wird, liebe Geschwister, nicht ist die Lösung für ein erfülltes Leben, sondern tja, allein die Verherrlichung des lebendigen Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, damit ist also alles abgedeckt, das tut alles zur Verherrlichung, zur Ehre des lebendigen Gottes. Aber nochmal zurück zu dieser Frage. Klingt es nicht ein bisschen selbstzentriert, wenn Jesus Christus zuallererst um Herrlichkeit, um Verherrlichung von sich selbst bittet? Ja, dazu muss man jetzt Folgendes bedenken. Bevor Jesus Christus den Vater verherrlichen konnte, brauchte er die Herrlichkeit Gottes. Brauchte er die Herrlichkeit Gottes eben bei sich selbst. Und wenn wir das jetzt auf uns Menschen beziehen, dann müssen wir doch sagen, Gott kann doch nur durch das verherrlicht werden, nicht was von ihm selbst kommt. Also nicht durch meine vermeintlich hochstehende Moral oder durch meine ständigen Liebestätigkeiten, die ich tue, nicht dadurch wird der lebendige Gott nicht verherrlicht, sondern er kann nur dadurch durch das verherrlicht werden, was von ihm selbst kommt. So, und wie geht das jetzt nun bei uns Menschen? Wie funktioniert das? Ich meine, die Antwort ist für uns alle Jesus-Leute, die wir ja nun tief gegründet sind in seinem Wort, relativ einfach. Nicht der Mensch muss natürlich zuerst von Neuem geboren werden, ganz klar. Nicht? Und er braucht wirklich ein neues Herz. Und Gottes Geist muss natürlich in ihm, in seinem Herz Wohnung nehmen. Nicht Gott muss also den Menschen herrlich machen, bevor der Mensch Gott verherrlichen kann. Nicht nochmal Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das heißt also, der Mensch gewordene Sohn Gottes offenbarte die Eigenschaften, die Wesensmerkmale des Vaters. Und als die Jünger seine Herrlichkeit sahen, Johannes 2, Vers 11, da sahen sie eben seine Eigenschaften, seine Wesensmerkmale, was aber exakt den Wesensmerkmalen seines Vaters entsprach. Und in Jesus Christus empfängt jetzt der Wiedergeborene, empfängt jetzt der neue Mensch die geschenkte Herrlichkeit des Vaters. Ist er gerecht gesprochen? Ist er würdig? Ist er angenehm vor Gott, dem Vater? Und auf diese Art und Weise kann der Vater von uns verherrlicht werden. Und ein Stückchen dürfen wir das schon hier auf Erden erleben, weil wir ja alle neue Menschen sind, wiedergeboren, ein neues Herz haben. Aber nur auf diese Art und Weise geht es. Also Gott kann nur durch das verherrlicht werden, was von ihm selbst kommt und was er mir dann selbst schenkt, liebe Geschwister. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, was jetzt diesen Begriff Herrlichkeit, Verherrlichung anbetrifft. Jetzt spricht Jesus Christus in seinem hohen priesterlichen Gebet in diesen ersten 5 Versen auch von dem Werk. Und da muss man sich jetzt fragen, wie ist das zu verstehen, liebe Geschwister? Wie ist das zu verstehen, dass Jesus Christus sagt, dass er das Werk vollendet hat, obwohl die Kreuzung ja noch gar nicht stattgefunden hat? Nicht er rief ja erst am Kreuz, es ist vollbracht. Oder stellen wir die Frage mal anders. Welches Werk wird eigentlich hier angesprochen? Welches Werk wird hier angesprochen? Und da existieren zwei Lager, die sich vollkommen konträr gegenüberstehen. Nicht das eine Lager meint, das Werk beziehe sich jetzt vorausschauend auf das Werk des Herrn am Kreuz. Und sie argumentieren wie folgt. Sie sagen also, Jesus war sich sicher, dass er den Auftrag am Kreuz erfüllen würde. Nicht insofern war es für ihn schon so, als wäre alles geschehen. Nicht Jesus, der Sohn Gottes, sagen sie weiter, sieht ohnehin alles aus der zeitlosen Perspektive. Nicht er war schon immer da, er ist nicht erst in Bethlehem geboren, ging dann ans Kreuz, er war schon immer da. Und vor allen Zeiten hat der Sohn Gottes mit seinem Vater nicht einen Erlösungsplan für die gefallene Menschheit ausgearbeitet. Er würde eines Tages die Herrlichkeit seines Vaters verlassen, auf diese Erde kommen, diesen Weg gehen, diesen schmerzvollen Weg gehen, dann wieder hinaufsteigen in den Himmel und dort würde ihm alle Macht und Herrlichkeit gegeben. Das ist eine Lage. Sie sagen also, das Werk bezieht sich vorausschauend auf das Werk am Kreuz. Und jetzt kommt das andere Lager und sagt, nein, so kann man das also nicht sehen, sondern das Werk, was hier angesprochen wird, bezieht sich rückblickend auf das Leben von Jesu Christi. Und sie führen jetzt eine Vielzahl von Versen aus diesem 17. Kapitel, aus diesem hohen priesterlichen Gebet an. Vers 6, er offenbarte ihnen den Namen des Vaters. Vers 8, er gab ihnen die Worte vom Vater. Vers 12, er hatte die Seinen bewahrt. Vers 18, er hatte sie gesandt. Vers 22, er hatte ihnen Herrlichkeit gegeben. Und Vers 26 nochmal, er hatte ihnen den Namen des Vaters kundgetan. Sie sagen also, rückblickend auf das Werk, rückblickend eben auf das Leben Jesu, das Werk bezieht sich also rückblickend auf das Leben Jesu Christi und führen dann in die, ausgerechnet noch in diesem Kapitel 17, in diesem hohen priesterlichen Gebet, diese verschiedenen Bibelstellen an, die sich auf das Werk beziehen. Und Sie sehen das ja auch ähnlich bei dem Apostel Paulus. Auch der Apostel Paulus hat ja mal so in ähnlicher Weise gesagt, nicht in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe ihn vollendet und ich habe Glauben bewahrt. Das sind also diese beiden Lager, die sich also da vollkommen konträr gegenüberstehen. Und jetzt erwähnt ja Jesus Christus in seinem hohen priesterlichen Gebet oder er spricht noch von der Ewigkeit, von dem ewigen Leben. Das führt er ja hier in den Versen auf. Und da sagt er jetzt ab Vers 2, du hast ihm Macht gegeben über die ganze Menschheit, damit er allen, die du ihm gegeben hast, also in Klammern, also nicht allen, das ewige Leben schenkst. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also zunächst mal wird klipp und klar gesagt, hier das Heil kommt durch einen einzigen Kanal zu uns, durch Jesus Christus, den Gott gesandt hat. An ihm entscheidet sich eben Tod und Leben, entscheidet sich eben Rettung oder Verdammnis. Ganz klar. Nicht der Vater hat dem Sohn alle Macht gegeben. Das heißt also, Jesus Christus hat die Macht, die Menschen durch sein Opfer zu erlösen. Jesus Christus hat eben die Macht, sie durch den Heiligen Geist zum Glauben zu erwecken. Und Jesus Christus hat die Macht, die Menschen, die ihn hier auf Erden abgelehnt haben, am jüngsten Tag zu richten. Das wird also hier klipp und klar gesagt. Und Jesus Christus hat das ja immer wieder betont. Nicht Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann sagt er im Matthäus-Evangelium im letzten Kapitel 28, im Vers 18, sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nicht? Und der Apostel Petrus bezeugt das auch nochmal in der Apostelgeschichte, in Kapitel 4, Vers 12, da sagt er ja, in keinem anderen ist das Heil. Nicht auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Es gibt also nur einen Weg in den Himmel, in die Ewigkeit, zum ewigen Leben hin, liebe Geschwister, und das ist der Glaube. Wohlgemerkt, geht's nicht der Glaube an Gott. Einfach der Glaube an Gott. Nicht, das sagen dir viele Menschen, ich glaube an Gott, was auch immer sie darunter verstehen. Sondern ganz streng damit verbunden, der Glaube an Jesus Christus, den der lebendige Gott gesandt hat, um Menschen zu erretten. Nicht, wir kennen das Wort, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, der wird es nicht irgendwann bekommen, der hat es jetzt schon, nicht, dem ist es jetzt schon versprochen. Und ein Stückchen dürfen wir das ja auch schon in unserer Gemeinde, dürfen wir das ja auch schon ein Stückchen erleben, diese Ewigkeit, dieses ewige Leben, liebe Geschwister. So ein ganz kleines Stückchen dürfen wir das erleben. Aber was ist jetzt Ewigkeit? Was ist ewiges Leben, liebe Geschwister? Ja, man kann das natürlich jetzt auf den zeitlichen Aspekt abstellen. Man kann sagen, ein Leben, das niemals endet. Nicht diese unendlich Ewigkeit, ja, die kein Ende hat, was ja schon schwer in unsere Köpfe hineinzubekommen ist. Geschweige denn, dass wir uns das irgendwie vorstellen können, liebe Geschwister. Ich hörte dazu mal folgendes Beispiel, das fand ich ganz nett. Wenn alle 10.000 Jahre einmal ein Vogel seinen Schnabel an der Spitze des Mount Everest wetzt und das geschieht so lange, bis der ganze Berg abgetragen ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit erst vergangen. Also fand ich ein ganz nettes Beispiel. Und als er dieses Beispiel jemandem erzählte, da fragte der natürlich, ja, was mache ich denn in der ganzen Ewigkeit? Irgendwann kenne ich doch alles. Natürlich, das ist so die typische menschliche Vorstellung, die typisch menschliche Herangehensweise, liebe Geschwister. Nein, man muss schon sagen, der Himmel, die Ewigkeit, das ewige Leben, nicht, das hat unendliche Möglichkeiten für uns, von denen wir wirklich, wirklich keinen blassen Schimmer haben, liebe Geschwister. Und keine Ahnung haben. Langeweile wird im Himmel, wird in der Ewigkeit, wird, was das ewige Leben anbetrifft, ein Fremdwort sein. Das wird ein Fremdwort sein. Ich weiß nicht, vielleicht predigt man in den Gemeinden zu wenig über Himmel, über Ewigkeit, über ewiges Leben. Schließlich verbringen wollen wir ja unsere Zukunft da verbringen. Nicht? Und wir haben ja auch einen Herrn, der uns Auskunft darüber gibt. Meine Predigt über die Ewigkeit, über das ewige Leben, über den Himmel ist ja nicht nur eine Aufgabe bei Beerdigungen. Ist ja nicht nur eine Aufgabe, die ich hin und wieder mal im Seniorenheim durchführe, liebe Geschwister. Und es ist schon interessant. Also ich mache eine Sache furchtbar gerne. Wenn ich ab und zu mal wieder von einer neuen Gemeinde erfahre, dann gehe ich auf die entsprechende Homepage, schaue mir zunächst mal den Glaubensinhalt an oder sagen wir die Präambel, sagen wir mal so. Und dann gehe ich mit Vorliebe in das Predigtarchiv. Und in der Regel sind die Predigtthemen der letzten 2-3 Jahre aufgeführt. Und es ist schon interessant, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, es ist schon interessant, nicht, dass man den Eindruck gewinnt, nicht das Vielfache, ob jetzt bewusst oder unbewusst, das kann ich nicht beurteilen. Aber dass der Gedanke existiert, sich ganz stark auf die Erde konzentrieren zu müssen. Und liebe Geschwister, die Bibel und besonders das Neue Testament denkt da doch etwas anders. Wer nämlich wirklich eine klare Perspektive auf die Ewigkeit, auf das ewige Leben hat, nicht, der kann die Erde auch ganz anders aushalten. Liebe Geschwister, das heißt, dass er die Umstände, in denen er momentan lebt, wie auch immer sie aussehen mögen, nicht ganz anders ertragen kann, mit einer gewissen Gelassenheit und mit einer gewissen Klarheit, liebe Geschwister. Und deswegen ist es für uns Jesus-Leute so ungemein wichtig, dass wir die Gegenwart wirklich vom Zukunftsthema Himmel, Ewigkeit, ewiges Leben aus sehen, liebe Geschwister. Das ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich ist es ja logisch. Du hast ja ein Ziel. Du willst ja den Himmel, du willst ja Ewigkeit, du willst ja ewiges Leben, was dir versprochen ist. Also gehst du den vom Herrn vorgegebenen Weg, der hier auf Erden beginnt und vermeidest nach Möglichkeit fremde, falsche, unnötige, von der Ewigkeit fernhaltende Wege. Ganz klar, liebe Geschwister. Aber wenn dich also die Realität des Himmels, wenn dich die Realität Ewigkeit, ewiges Leben bestimmt, dann sieht dein Alltag heute ganz anders aus. Dann siehst du auch die irdischen Zusammenhänge ganz, 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 ganz anders. Aber trotzdem nochmal die Frage, warum von der Ewigkeit, warum vom Himmel, warum vom ewigen Leben reden, liebe Geschwister? Warum? Jetzt mal ganz allgemein diese Frage. Himmel, ich sag mal so, Himmel beziehungsweise ewiges Leben, Ewigkeit auf der einen Seite und Erde beziehungsweise irdisches Leben auf der anderen Seite sind ja eigentlich zwei völlig verschiedene Systeme. Nicht wie Feuer und Wasser, wie oben und unten, wie Tag und Nacht. Und trotzdem stimmt es nicht ganz. Als der lebendige Gott den Menschen geschaffen hat, ja, auch mit all dem, was der Mensch seit 1. Mose 3 Negatives in sich trägt. Nicht gilt der wunderschöne Satz aus Prediger 3, er hat Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt. Er hat Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt. Das ist die Qualität des Lebens, auch des noch nicht Glaubenden. Das ist aus biblischer Perspektive vorgegeben, liebe Geschwister. Ewigkeit, ewiges Leben, das ist vorgegeben. Natürlich gehört zur Ewigkeit, zum ewigen Leben die Zeitachse, ganz klar, liebe Geschwister. Aber eben nicht nur der zeitliche Aspekt, sondern eben auch der qualitative Aspekt. Und das machen ja gerade hier diese Aussagen, die Aussagen hier also deutlich hier aus unseren ersten 5 Versen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also eben nicht nur auf den zeitlichen Aspekt abstellen, sondern eben auch auf diesen qualitativen Aspekt, dass dieses Leben, was wir jetzt schon haben, geschenkt bekommen haben, ja, es hat schon in gewisser Weise hier auf Erden eine himmlische, göttliche Qualität. Mit all den Verfehlungen, die wir noch machen und mit all unseren Sünden, die wir noch begehen werden, liebe Geschwister. Und die Quelle, das hört sich jetzt sehr banal an, liebe Geschwister, aber Vorsicht. Die Quelle über den Weg in den Himmel ist natürlich die Bibel, ist natürlich das Wort Gottes, ganz klar. Brauchte man eigentlich gar nicht zu erwähnen. Aber machen wir uns das bewusst, dass das heute bis in die christlichen Kreise hinein gar nicht mehr so eindeutig ist, nicht wie man meint, wie es wirklich sein sollte. Nicht, da mischen sich plötzlich andere Religionsvorstellungen mit hinein. Ja, und was noch gefährlicher ist, da mischen sich plötzlich Berichte von Menschen aus dem Himmel hinein. Und darüber werden Bücher geschrieben. Und die werden eigenartigerweise verschlungen, solche Bücher. Da ist plötzlich der Bericht eines 4-Jährigen, die Geschichte hatte man ja mal vor Jahren gelesen, da ist plötzlich der Bericht eines 4-Jährigen, der aus dem Himmel kommt, auf die Erde, wichtiger als der Eingangsbericht des Apostel Petrus. Also, liebe Geschwister, was lernen wir daraus? Machen wir unsere Hoffnung und unser Wissen über den Himmel nicht abhängig von menschlichen Berichten, sondern allein vom Wort Gottes. Nun gibt es aber eine Schwierigkeit. Vielleicht liegt es auch daran, dass Menschen manchmal so abstruse Vorstellungen haben von Ewigkeit, ewiges Leben, Himmel. Nun ist ja die Art und Weise, wie die Bibel über den Himmel, über die Ewigkeit, über das ewige Leben berichtet, nicht unbedingt, um mal einen Begriff aus der Computersprache zu benutzen, nicht unbedingt benutzerfreundlich. Ich schlage also das Inhaltsverzeichnis auf, suche mir das Stichwort, lese das entsprechende Kapitel und dann weiß ich bestens Bescheid über das Thema. So findest du das in der Bibel nicht. Aussagen über die Ewigkeit, über das ewige Leben, über den Himmel sind über die ganze Bibel hin verstreut. Das heißt, du musst sie schon lesen. Du musst sie also schon lesen. Und was die Sache vielleicht auch noch ein bisschen erschwert, ist, dass wie über den Himmel also berichtet wird und wie über die Ewigkeit und das ewige Leben berichtet wird, manchmal so berichtet wird, ja, dass wir es gar nicht so richtig verstehen. Aber da können wir dankbar sein, dass Gott das eben so gemacht hat, dass er nicht dabei stehen geblieben ist, sondern dass er uns Beispiele gibt, die innerweltlich bei uns etwas auslösen. Mal ein ganz einfaches Beispiel. Nicht, wir alle wissen ja, dass im Himmel ein großes Fest gefeiert wird. So, ein großes Fest feiern, das können wir uns in unserer Kultur vorstellen. Kein Problem. So, jetzt kommst du im Himmel an. Jetzt kommst du in die Ewigkeit. Ich hast im Kopf, da wird ein Fest gefeiert. Und in der Tat, es wird ein großes Fest gefeiert. Du wirst aber vollkommen platt sein. Du wirst vollkommen überrascht sein. Du wirst niemals enttäuscht werden. Und jetzt ist es wichtig, dass du hier, solange du hier auf der Erde rumkrabbelst, die richtigen Konsequenzen daraus ziehst, dass du, wenn du von der Erde zum Himmel denkst, dass du immer vom Geringeren zum Größeren denkst. Wie gesagt, du wirst nie enttäuscht werden. Du wirst über alle Maßen wirklich überrascht sein, was du da dann vorfinden wirst. Und ich denke mal, auf der anderen Seite, was allerdings hilfreich sein kann, ist nicht, dass die Ewigkeit, dass das ewige Leben, dass der Himmel also wirklich so präsentiert wird, dass er uns sagt, was dort nicht sein wird. Ja? Tod, kein Leiden, kein Schreien, kein Krieg, keine Gewalt und so weiter und so weiter. Und stell dir nur einmal ganz kurz die Erde vor, ohne dieses Negative. Stell dir das nur mal ganz kurz vor. Wäre ja schon fast der Himmel. Also ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich, wenn von Ewigkeit, wenn von ewigem Leben die Rede ist, dass wir immer vom Geringeren auf das Größere denken. Nicht, weil wir total überrascht werden. Wir werden total platt sein, was uns da wirklich, wirklich begegnet. Ja, und deswegen ist es natürlich umso erschütternder, liebe Geschwister, und damit komme ich jetzt zum Schluss. Deswegen ist es natürlich umso erschütternder, wie die Menschen, ja, wie eigentlich zu allen Zeiten, nicht wirklich nach Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erden, fragen, sondern dass sie vielmehr das Geschöpf verehren, dass sie den Materialismus verehren, dass sie irgendwelchen falschen Religionen folgen, irgendwelchen Philosophien und basteln so ihre eigenen Glauben, ja, basteln so ihre eigene Ewigkeit. Das ist ja faszinierend. Das ist ja faszinierend zu lesen, was man an Milliarden ausgibt, um wirklich, ja, den Jungbrunnen zu erzielen, liebe Geschwister. Nicht? Man sagt, dass man also in Zukunft in der Lage sein wird, das Alter auf 200, 300 Jahre zu schrauben. Nicht, und was an Geldern da wirklich herausgegeben wird, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, ist auf der einen Seite, das ist ja das Gefährliche, ist ja auf der einen Seite faszinierend zu lesen. Aber wie gesagt, lassen wir unsere Hoffnung, das Wissen über die Ewigkeit eben nicht von Berichten von Menschen abhängig machen. Und deswegen, wie gesagt, ist das umso ernüchternder zu sehen, dass der Mensch eben nicht nach der Ewigkeit fragt, obwohl es in ihm angelegt ist. Und ich schließe mit einem Wort, liebe Geschwister, aus 1. Johannes, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und, jetzt haben wir wieder diesen qualitativen Aspekt, und das ewige Leben, liebe Geschwister. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und darf euch bitten, dass wir uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir möchten dir so von Herzen danken, dass wirklich am Kreuz von Golgatha das Werk in einzigartiger Weise offenbar geworden ist. Und wir danken dir, dass du wirklich durch das Kreuz, durch diesen Weg, den du da gegangen bist, bis dorthin, dass du wirklich den Auftrag deines Vaters in jeglicher Hinsicht erfüllt hast. Und wir danken dir, dass es heute noch möglich ist, weil wir ja noch in der Gnadenzeit leben, dass Menschen wirklich gerettet werden können. Und wir wissen von deinem Wort her, dass sich der Himmel freut über jeden, der wirklich zum lebendigen Glauben an deinen Sohn Jesus Christus kommt, der wirklich Buße tut, der wirklich sich ein neues Herz schenken lässt. Und das ist ja etwas, was dich verherrlicht. Und so lass uns auch immer wieder diese Aufgabe sehen, Herr, dass auch wir mit deiner Hilfe Menschen von deinem Sohn Jesus Christus erzählen und was er für mein Gegenüber getan hat, damit er zum Glauben kommt und du wieder verherrlicht wirst. Und so danken wir dir für dieses gewaltige Wort und sind gespannt, was du uns an den nächsten Sonntagen weiterhin sagen wirst über dieses hohepriesterliche Gebet. Und so loben und preisen wir deinen wunderbaren und herrlichen Namen. Amen.